Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Die Menschen strömen zu Jesus, sie laufen ihm hinterher, sie kommen dazu, sie suchen etwas. Und auch heute kommen Menschen zu uns, kommen Menschen zu Jesus. Und was suchen die Menschen da? Warum kommen Menschen zu ihm? Und warum, wenn Jesus dann geheilt hat, warum treibt er die Dämonen aus, verbietet ihn, über ihn zu reden? All das und noch mehr heute in dieser Bible Study, wenn wir uns anschauen, wie Jesus weiterzieht, heilt und den Weg für uns weiter voranschreitet. Also, gut, dass du dabei bist. Herzlich willkommen heute zur Bible Study, Mittwochabend 19:30 Uhr. Ich freue mich voll, dass du mit dabei bist. Das heißt nämlich Bible Study machen. Wir gucken uns einen Bibeltext an, wir tauschen uns ein bisschen drüber aus. Wenn du Fragen hast, schreib die gerne in den Chat rein. Schreib Frage davor, dann finde ich das Ganze nachher leichter. Und ich trinke einen Schluck Kaffee. Habe mir gerade noch schnell aus der Küche geholt. Und dann starten wir auch gleich schon. Wir sind ja mittendrin im Markus-Evangelium, ne? Das weißt du, wenn du schon länger dabei bist. Und wir sind unterwegs mit Jesus. Das ist so ein bisschen der Titel, den das Ganze hat. Unterwegs mit Jesus, weil der nämlich die wichtigen Dinge, die wichtigen Strecken, den Weg für uns gegangen ist. Und wir folgen ihm quasi 2000 Jahre später so ein bisschen nach. Also so ein bisschen nachfolgen gibt es nicht. Wir folgen ihm ordentlich nach. Und finden raus, warum ist das alles passiert? Warum hat er das gemacht? Und was bedeutet das heute für uns? Und heute haben wir ein besonderes Ding. Wir sehen heute, wie Jesus nämlich mit seinen Jüngern weiterzieht und wie er, ja, in eine neue Situation kommt. Eine Situation, die sich für ihn sozusagen auch immer weiter steigert. Denn du siehst, wenn wir da heute reingucken, es werden immer mehr Menschen, die dazukommen. Und wir schauen uns heute mal an, was das mit Jesus macht, was wir daraus lernen und was das vielleicht auch mit uns macht. Also, springen wir mal direkt in den Text rein. Wir sind bei Markus im 3. Kapitel. Und Jesus, der ist schon ein paar Tage jetzt unterwegs, aber wir sind noch relativ am Anfang seines Weges. Und ich lese erstmal das ganze Stück vor und dann schauen wir gleich mal so häppchenweise da rein. Also Markus 3, Abvers 7. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa und aus dem Gebiet östlich des Jordan und sogar aus den fernen Städten Tyros und Sidon folgten ihm. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereitzuhalten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten, ihn zu berühren. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien: Du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Das ist das kleine Stück, das wir uns heute anschauen wollen. Und du merkst, da steigern sich die Dinge schon. Es ist nicht mehr nur so ein paar Leute kommen, sondern es wird hier von Menschenmengen gesprochen. Wir wollen uns erstmal so ein bisschen orientieren, ja? Also Jesus, der ist mit seinen Jüngern, zieht er sich an den See zurück. Der See, da sind wir schon häufiger unterwegs gewesen jetzt, See Genezareth. Wahrscheinlich, wenn wir uns, das sehen wir gleich, wenn wir ein Stück weiterlesen, wahrscheinlich ist er hier jetzt auf der Ostseite. Also weg von Herodes Antipas, kann man auch sagen, denn die Verfolgung wird ja mehr, ne? Wenn du dich erinnerst, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, aber wenn du dich erinnerst, die Verfolgung für Jesus wird mehr. Langsam spricht sich rum, dass das da alles schwierig ist, wenn Jesus auftaucht, dass das für Trouble sorgt. Und nicht nur die römische Autorität hat langsam so einen Blick auf ihn, sondern auch die im jüdischen Volk, die im Glaubensding was zu sagen haben. Also, und Jesus zieht sich mit seinen Jüngern, ne, die sind ja dabei, zieht er sich an den See zurück. Und was lesen wir? Eine riesige Menschenmenge. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa. Wir gucken uns die Orte jetzt mal ein bisschen an. Auf jeden Fall eine ganz große Menschenmenge, die folgt ihm. Das heißt, Jesus ist in dieser Situation, was ich so ein paar Mal schon angedeutet hat. Egal, wo der hingeht, die Leute kennen ihn. Ja? Und egal, was er tut, die Leute kommen zu ihm. Die Leute kommen zu ihm, die wollen was von ihm. So, also welche Orte haben wir? Wir haben Galiläa. Da kommt er gerade her. Galiläa, da kommt er gerade her. Das nächste. Judäa. Judäa ist sozusagen das ganze große Gebiet, was von den Römern verwaltet wird. Besetzt, schreiben wir mal lieber, weil verwaltet ist untertrieben. Von den Römern besetzt. Jerusalem ist das Zentrum davon. Du merkst, also wir gehen quasi so, also was Markus uns eigentlich sagen will, von quasi überall her kommen die Menschenmengen zu Jesus. So doll hat sich das rumgesprochen, ja. Jerusalem, was ist Jerusalem? Jerusalem ist das Zentrum. Vor allem religiös, aber auch wirtschaftlich. Idumäa, das ist Edom quasi, ne? Wenn du im Alten Testament Edom liest, das ist quasi im Neuen Testament Idumäa. Und das liegt südlich von dem ganzen Gebiet, also ne, Galiläa, Judäa, Jerusalem, südlich davon kommt Idumäa. So. Dann noch aus dem Gebiet östlich des Jordans und sogar aus den Fernstädten Tyros und Sidon. Tyros und Sidon sind ein bisschen, die kommen zwischendurch auch nochmal vor. Jesus spricht später von denen. Das war nix. So. Jesus spricht später auch von denen. Tyros und Sidon sind nämlich Gebiete, in denen viele Juden leben. Viele Juden leben hier. Also du siehst, quasi von überall. Jesus geht auf die andere Seeseite und egal in welche Richtung er schaut, von überall kommen Menschenmengen. Galiläa, da wo er jetzt die Zeit war, Judäa, also das ganze große römische Gebiet, Jerusalem, die Hauptstadt, Idumäa, das Ganze, was südlich davon liegt, alles, was östlich vom Jordan liegt, also quasi die andere Seite, Dekapolis heißt es auch oft, oder dieser Zehn-Städte-Bund, und sogar aus den fernen Städten, Tyros und Sidon. Von überall kommen die Menschen und folgen ihm. Warum? Lesen wir im nächsten Satz. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet. Also die Nachricht, er spricht sich rum. Und nicht nur, also er spricht sich nicht nur rum, er spricht sich nicht nur rum, dass Jesus da ist, sondern die Nachricht von seinen Wundern. Sehen wir, ist heute auch so ein bisschen der Fokus drauf, ne? Die Nachricht von seinen Wundern hat sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. So, das ist die Ausgangssituation, die der Jesus sich sozusagen jetzt heute in unserem kleinen Stück gegenüber sieht. Was macht er? Vers 9. Jesus beauftragt, der denkt mit, ne? Der ist schlau. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereit zu halten. Quasi so ein Fluchtauto, wenn du so willst. Naja, Fluchtauto ist zu viel, sehen wir gleich, dass es eigentlich streng genommen kein Fluchtauto ist. Aber die sollen ein Boot bereithalten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken droht. Logisch, ne? Wenn du quasi hier, warte mal, so wenn du hier so das Wasser hast, ne? Und hier kommen die ganzen Menschen, alle, überall, von überall her kommen sie in Scharen, Menschen, Massen, es hört nicht auf. Dann kann Jesus sich schön auf sein Boot stellen und von dort aus immer noch zu den Menschen sprechen. Das heißt, selbst vom Wasser aus, ohne dass er, das kommt da jetzt so ein bisschen später, ne, wenn die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Das heißt, falls es hart auf hart kommt, hat Jesus den Plan, dann gehe ich in mein Boot, gehe ein bisschen vom Ufer weg und kann trotzdem zu den Menschen sprechen zum Beispiel. Kann predigen. So, das ist aber nicht das Einzige, was passiert. Also Jesus redet nicht nur, er predigt nicht nur, sondern er heilt auch viele Menschen. Also weil er viele Menschen heilte, sagt uns ja, dass er das tut. Ne? Er heilt Menschen und er versucht es nicht nur, sondern es funktioniert. Also Jesus kommt, er heilt Menschen und die sind dann geheilt. So, logisch, wenn man jemanden heilt, ist er danach geheilt. Was ja aber nur noch mehr dazu führt, dass sich das Ganze rumspricht. Du erinnerst dich vielleicht an eine Bible-Study, die wir vor einiger Zeit hatten, ein paar Teile zurück, wo Jesus gerade den Leuten, die er heilt, sagt, na, erzähl's aber nicht weiter. Und was passiert? Sie erzählen es weiter. Und hier haben wir so ein bisschen die Konsequenz davon. Ne? Die erste Konsequenz war, dass Jesus nicht mehr da normal rumlaufen konnte, wo er so war. Und die nächste ist jetzt, dass immer mehr Menschen kommen, dass er schon ein Boot bereithalten muss, damit er nicht erdrückt wird von den Scharen, die kommen. So, warum? Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten, ihn zu berühren. Und das ist ganz interessant, dieses Versuchten, ihn zu berühren. Vielleicht hast du dich eben beim Lesen oder beim Zuhören oder schon mal gefragt, was ist da los? Das ist eigentlich ein alter Aberglaube. Der kommt so aus der ist so in der römisch-griechischen Welt relativ verbreitet. Und der geht eben davon aus, dass sozusagen, wenn jemand da ist, der die Fähigkeit zu heilen hat, dass das über Berührung funktioniert. Nicht nur, der berührt mich und ich werde geheilt. Also die Leute haben sich das wie so eine Kraft vorgestellt, ja, wie so eine Heilungskraft, die dann von dem einen zum anderen überfließt. Aber eben nicht nur, wenn der mich berührt und mich heilen will, sondern theoretisch, ich kann den auch einfach berühren und wie so ein Wasserhahn, den man aufdreht, fließt dann die Heilungskraft rüber. Kannst du vielleicht vergleichen mit, kommen wir noch zu, in Markus 5, 25. Da ist die Heilung von der blutflüssigen Frau. Da geht Jesus auch durch so eine Menschenmenge durch und schreibt Markus da, und merkt, wie eine Frau ihn berührt. Oder den Saum seines Gewandes steht da, glaube ich, berührt. Warum? Weil die schon jahrelang krank ist, erzählt Markus uns, und die denkt oder die hofft darauf, wenn sie Jesus berührt, dann fließt sozusagen diese Heilungskraft. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir auch, naja, so funktioniert es nicht. Aber, lesen wir bei der blutflüssigen Frau, Gott kann daran anknüpfen. Bei der blutflüssigen Frau ist es zum Beispiel so, dass sie dann geheilt wird. Weil Jesus sie heilt. Warum? Weil er diese Sehnsucht, weil er diesen Wunsch, weil er dieses Verlangen in ihr spürt, geheilt zu werden. Und weil er spürt, dass sie mit dem Vertrauen, mit dem Glauben zu ihm kommt, dass er Heilung bringt, dass er Heilung schenken kann. So, nicht auf die Art, wie sie denkt, ja, also nicht durch Automatismus, wir berühren ihn einfach nur und los geht's, sondern eben durch ein Wort, was er dann spricht. Und so müssen wir uns das hier auch vorstellen, dass Jesus dann durch Berührung, aber vor allem durchs Wort heilt. So, Vers 11. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien. Ups. Also die fallen vor ihm nieder und die schreien. Und was schreien sie? Du bist der Sohn Gottes. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Oder hatten wir es überhaupt schon ein paar Mal? Vielleicht verwechsle ich das auch mit einer anderen Bible Study, die nicht Markus war. Oder einfach mit dem Bibellesen von mir. Wir haben auf jeden Fall dieses Phänomen, dass die Dämonen Jesus schneller erkennen als die Menschen. Also ne, die von bösen Geistern besessen sind, die fallen vor ihm nieder und die schreien. Was schreien sie? Du bist der Sohn Gottes. Die Dämonen, die wissen schon, was passiert ist. Oder was, nicht was passiert ist, sondern wer da ist. Dämonen erkennen ihn. Problem ist für die Dämonen, da entsteht kein Glaube draus. Ja? Jesus ist ja wahrer Mensch, wahrer Gott, ganz Mensch, ganz Gott. Und wenn er da rumläuft, dann erleben wir das ja zum Beispiel dadurch, naja, er muss schlafen wie ein Mensch, er läuft rum wie ein Mensch, er fährt auch Boot, er schläft, er isst, alles Mögliche. Ja? Wenn die Menschen kommen und ihn bedrängen, dann können die ihn auch platt drücken. So. Allerdings hat er auch ist er auch Gott. Ja, er kann heilen, er tut Wunder, er spricht Menschen von ihren Sünden los. So, und die Dämonen, die können das sehen, weil die sich natürlich in einer geistlichen Welt bewegen. Hier jetzt in diesem Fall, ne, von bösen Geistern besessen. Also musst dir so vorstellen, dass ein Mensch, der von einem bösen Geist, von einem Dämon, kannst du auch sagen, besessen ist. Und die erkennen, dass der da kommt, nicht irgendein Wunderheiler ist, nicht irgendwer, nicht irgendein toller Typ, nicht jemand, der irgendwie nette Sprüche kennt, sondern du bist der Sohn Gottes, rufen sie. Ja, du bist der Messias, du bist der, auf den eigentlich alle die ganze Zeit schon warten und wir sehen es als Erste. Ja? Und was macht Jesus? Jesus verbot, also ist quasi ein Bekenntnis ohne Glauben. So, und was macht Jesus? Der verbietet ihnen, ganz streng zu sagen, wer er ist. Ah, ich habe mir jetzt hier notiert auf meinem Zettel. Guck mal, wir hatten so ein ähnliches Ding, hatten wir schon mal in Kapitel 1. Dann war das doch bei Markus 1,34. Da hatten wir das schon mal, dass ein Dämon ausgetrieben wurde, der dann auch sagt, du bist der Sohn Gottes oder der ihn erkennt. Warum möchte Jesus das nicht? Erste Mal, das hatten wir da nämlich in 1,34 nämlich schon, deshalb habe ich das im Kopf gehabt. Er möchte keine Propaganda von Dämonen. Es kommt später noch der Vorwurf gegen Jesus, dass er mit den Dämonen im Bunde steht. Kommen wir aber andermal zu. Und zweitens soll ja erst, das hatten wir da auch schon in Kapitel 1, soll erst das Werk beendet werden. Also Karfreitag und Ostern. Und dann soll erst für alle offensichtlich sein, wer da eigentlich rumläuft, wer das eigentlich ist. Ja? Und nicht jetzt schon, weil ein Dämon das ausplaudert. Also, was passiert hier? Wir haben hier, ich trinke einen Schluck Kaffee. Also, was passiert da? Wir haben hier Menschen, die zu Jesus kommen. Warum? Weil die Sehnsucht haben, weil die Hoffnung haben, weil die vermuten, hoffen, da ist Heilung, da ist Leben, da ist der, auf den wir warten. Nun können wir natürlich nicht über jeden einzelnen von denen sagen, was da wirklich hintersteckt. Ja? Da werden Menschen kommen, die durch die Begegnung an diesem Tag am See zum Glauben kommen. So. Da werden aber genauso Menschen sein, die einfach nur ein Wunder wollen. Ja? Die denken, guck, das ist der nächste Wundertäter. Ich habe es bei 7 davor versucht, ich gehe jetzt zum nächsten hin. Und vielleicht standen die so weit hinten in der Schlange, dass die an jedem Tag nicht geheilt wurden. Und vielleicht bedeutet das dann auch einfach, dass die ohne Glauben wieder nach Hause gehen. So, aber Markus erzählt uns, die Menschen, die da kommen, die haben von den Wundern gehört. Ja? Die haben von den Wundern gehört und kommen deshalb zu Jesus hin. Weil sie denken, Mensch, da kann ich geheilt werden. Da ist Hoffnung für mich. So, und das erleben wir heute ja auch manchmal, ja. Wir müssen uns ja, ich glaube, es gibt viel, viel mehr suchende Menschen, als wir uns das manchmal, erahnen können. Wir haben ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt von der Gesellschaft. Wir haben immer nur einen kleinen Ausschnitt, der sich irgendwie daraus zusammensetzt, mit wem wir gemeinsam unterwegs sind, wen wir kennen, wer vielleicht in unserer Gemeinde ist, wer in unserem Freundeskreis ist. Das ist ja immer nur ein Ausschnitt. Und es gibt viel, viel, viel mehr suchende Menschen, als wir uns das vorstellen können. Menschen, die ja auch Heilung suchen, die aber vor allem Leben suchen, die Sinn suchen, die etwas suchen, was ihr Leben mit mehr erfüllt, als was jetzt vielleicht gerade da ist. Und genauso, glaube ich, müssen wir uns auch selber fragen, was suchen wir eigentlich bei Jesus? Ja, was suchst du bei Jesus, ist vielleicht auch die Frage. Was suchst du bei Jesus? Warum bist du vielleicht früher mal zu ihm hingekommen? Was war dein Start im Glauben bei dem Ganzen? Was war das, wo du angefangen hast? Was war dein erster Schritt zu Jesus? Und vielleicht, wenn du darüber nachdenkst, sind das ganz unterschiedliche Motive. Ist das vielleicht ein Stück weit, weil du von der Botschaft begeistert warst? Aber vielleicht bist du auch aus Gründen gekommen wie die Menschen hier. Vielleicht hast du Heilung in einem Bereich deines Lebens gesucht. Und es ist erstmal nicht schlecht, weil das ja gleichzeitig auch die Anerkenntnis ist, naja, und natürlich gehe ich dann zu dem, der große Arzt ist. Natürlich gehe ich zu dem Retter, natürlich gehe ich zu dem, der heilt. Ja, wo auch sonst hin. Die Frage ist, was kommt dann? Gehen wir nur zu Jesus hin, um geheilt zu werden? Also gehen wir wie zu einem Arzt, wir werden geheilt, gehen wieder nach Hause und wir sind gesund und fertig ist. Das ist erstmal was Gutes im Bereich Gesundheit, klar. Allerdings ist das nur was, was in diesem endlichen Leben, das wir haben, dann eine wirkliche Relevanz hat. Ja? Wenn ich können wir jemanden hier aus der Bibel nehmen? Können wir auch Beispiele von heute nehmen? Wenn Menschen geheilt werden, gehen die gesund nach Hause? Aber es sagt noch nicht zwingend etwas über ihre Seele aus. Und da sind wir an dem entscheidenden Punkt. Ja? Da sind wir an dem Punkt, auf den Markus uns auch immer weiter mitnimmt in seinem Evangelium. Ja? Er nimmt uns immer weiter mit, nämlich zu der Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus und wie hat der sozusagen den Platz in deinem Leben? Denn umgedreht, wer Gott sucht, ja, wer Gott sucht, der findet Jesus. Und wer Gott sucht, der findet bei Jesus Gott, weil Jesus Gott ist. Und manche Menschen finden das hier, in dem, was wir heute gelesen haben. Andere vielleicht auch nicht. Die Dämonen erkennen es aber sofort. Und Jesus sagt, so, Ruhe, Jungs. Ja, ich treib euch hier aus diesem Mann, aus dieser Frau. Und ihr werdet keinem verraten, wer ich bin. Weil meine Aufgabe, mein Werk ist hier noch nicht komplett zu Ende. Hier kommt noch mehr. Und damit zieht Jesus dann weiter. Damit zieht er weiter. Und wir werden beim nächsten Mal rausfinden, wie es dann weitergeht auch tatsächlich. Aber heute können wir festhalten, ja, die Menschen kommen für Heilung. Jesus hat mehr als Heilung. Er hat auch Heilung, das lesen wir, ja, weil Jesus so viele Menschen heilte. Er tut es. Und gleichzeitig ist das aber nicht alles. Er verbietet den Dämonen darüber zu reden, weil er sagt, Das ist nicht alles, wofür ich da bin. Ich bin für mehr gekommen. Ich bin nicht nur für deinen Körper gekommen. Ich bin für deine Seele gekommen. Und da bin ich gespannt, was ihr heute in den Fragen so dabei habt. Und ich bin gespannt, wie unser kleiner Text nächstes Mal weitergeht, wenn wir hören, was Jesus da dann macht. Also wollen wir jetzt zu euren Fragen kommen. Fragen bedeutet ja immer, du hast hoffentlich Frage davor geschrieben, weil dann kann ich jetzt hier gleich in meiner Software einfach nach dem Begriff Frage suchen und dann können wir mal ein paar einblenden und sehen, was ihr so für Fragen habt zu dem Thema. Wie immer, ich fange mit denen an, die sich direkt auf den Text von heute beziehen und dann kommen wir so Stück für Stück auch noch zu ein paar anderen. Okay. Anne-Christine fragt, Frage, von bösen Geistern besessen, bedeutet das psychisch krank? Nicht zwingend. Also, in der Theologiegeschichte war es lange so, oder gerade in der aufklärerischen Zeit, ja, also bis zu einem Punkt, bis zur Aufklärung war klar, was die Bibel sozusagen auch selber sagt. Es gibt Menschen, die sind krank, also Jesus heilt Leute, die sind krank. Und dann werden da Sachen genannt, die Krankheiten sind. Ja, Arm kaputt, Bein kaputt, gelähmt, so. Und da redet er nicht von Dämonen, sondern da sagt er, ah, guck mal, da ist jemand krank und den heile ich. Und dann lesen wir sowas wie heute, dass es Dämonen gibt, die Menschen, die Besitz von Menschen nehmen. Und Jesus treibt diese Dämonen aus. Und auch das ist eine Art von Heilung, aber auf einem anderen Gebiet. So. Und dann kam die Aufklärung und die daraus stärker werdende liberale Theologie. Und die hat irgendwann angefangen zu sagen, ja gut, Heilung, Körper, klar. Dämonen habe ich noch nicht gesehen. Meint wahrscheinlich psychisch krank. So, Dämon ist gleich Epilepsie oder Dämon ist gleich Depression oder Dämon ist gleich wenig Selbstwertgefühl. So, was auch immer. Gibt es alles Mögliche. Das wird dann aber, an einem bestimmten Punkt, nimmt das die Bibel dann aber auch nicht mehr ernst. Weil wir sozusagen eine Schablone, die wir heute haben, auf den Text legen, mit der Erklärung, naja, aber was ich sozusagen kenne, das wende ich drauf an. Und anderes nicht. So. Und Jesus selber unterscheidet sehr wohl zwischen solchen Dingen. Kann ein Dämon auch wenn wir Bibeltext lesen, wir erfahren meistens, oder hier jetzt nicht so viel, an anderen Stellen erfahren wir mehr darüber, was das mit den Menschen macht. Und natürlich hat das psychische Auswirkungen, das ist ja klar. Ja? Und es hat körperliche Auswirkungen. Also es ist ganzheitlicher, also negativ ganzheitlicher, als es dann manchmal sozusagen in dieser Erklärung, ein Dämon ist eine psychische Krankheit, dargestellt wird. Ja. Tamara fragt, warum verbietet Jesus den Dämonen zu sagen, wer er ist? hast du wahrscheinlich geschrieben, bevor wir angefangen haben mit der Erklärung hier. Ich habe es kurz erklärt. Die sollen nicht seine Werbung machen. Ja? Habt ihr Mad Men gesehen, die Serie? Schlechter Ad-Man, so ein Dämon. Es geht jetzt in dieser Ding, also wo soll es noch hinführen? Jesus kann jetzt sich ja kaum noch bewegen. So. Und je mehr Leute erfahren, der kann heilen, umso mehr Leute kommen. So. Und Jesus sagt, naja, ich habe noch was anderes vor, dieses ganze Ding mit alle den Tod besiegen. So, und da muss ich jetzt nochmal ran. Deshalb, genau. Nochmal Tamara, gibt es heute noch Heilungswunder? Wie es zum Beispiel in Freikirchen in Heilungsgottesdiensten gefeiert wird? Sind ja quasi zwei Fragen. Einmal, ja, kennst du dieses Lied? Denn der Herr tut heute noch Wunder? Also, das stimmt. Gott tut auch heute noch Wunder. So, ich glaube, biblisch gesehen ist diese Zeit besonders. Die ist besonders aus dem Grund, weil Jesus, die Zeit teilt sich, wenn du es so willst, wenn du die Bibel vielleicht als Hilfe nimmst. Du hast alles, was vor Jesus ist. Du hast die Zeit, wo Jesus auf der Erde ist. Sagen wir mal 33 Jahre. Und du hast im Anschluss die Zeit, wo er nach Himmelfahrt wieder weg ist. So. Und das sind auch, was solche Sachen, Wunder, Heilung oder dämonische Aktivität und so anbelangt, drei unterschiedliche Zeiten. Und die Zeit, wo Jesus kommt, also wo Jesus da ist, wo er rumläuft auf der Erde, die ist gerade in diesem Bereich quasi, hat die Hochkonjunktur. Weil natürlich die Dämonen, weil das Böse merkt, jetzt geht es uns richtig an den Kragen. Das ist quasi unsere letzte Chance. Wir haben noch Zeit bis Karfreitag und dann ist zappenduster. Das heißt, wenn wir hier lesen, zum Beispiel auch von der Kehrseite, ne? Also wenn Menschen besessen sind, auch das gibt es heute noch. Aber hier ist es verstärkter. Heilung gibt es auch heute noch. Wenn Jesus da aber rumläuft und da Menschenmassen auf ihn zustürmen und er heilt, 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 gibt es das auch mehr als heute. Und andersrum lesen wir aber genauso, zum Beispiel in den Briefen, die Paulus schreibt, Korintherbrief zum Beispiel, erster, dass die Gabe, Gebet um Heilung, dass das eine Gabe ist, die Christen haben. Und davon bin ich überzeugt. Das Zweite, was du sagtest, gibt es zum Beispiel in Freikirchen Heilungsgottesdienste? Die gibt es nicht nur in Freikirchen, das war das, was ich dazu sagen wollte. Wir machen das zum Beispiel auch, dass wenn Leute krank sind, dass wir für die beten. Wir haben auch mal Gottesdienste vor Corona, als man sich noch anfassen durfte, haben wir auch so Gottesdienste mit persönlicher Salbung und sowas gemacht, mit Salböl und so. Also das ist nicht nur eine freikirchliche Geschichte. Genau. Andreas, cool, dass du da bist. Warum schrien die bösen Geister? Ich dachte bisher immer, das wäre eine Art Ehrerbietung. Aber jetzt scheint es mir, als ob sie ihn verraten bzw. es ausquatschen wollen. Verfrüht. Ich glaube, das Schreien ist, also die fallen ja nieder vor ihm. Und Niederfallen in der Bibel ist ja eine Form von Ehrerbietung. Das siehst du richtig. Also ne, ist ja auch eine Gebetshaltung zum Beispiel, niederzuknien, niederzufallen. Also die erkennen, wer das ist, klar. Und das Schreien hat dann, ist tatsächlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob emotional das richtige Wort ist an dieser Stelle. Aber es ist sozusagen das, was an wahrscheinlich auch an Angst, an Wut, an jetzt haben wir verloren, aus diesen Dämonen rausbricht. Und deshalb schreien die. Und schreien dieses, du bist der Sohn Gottes, wahrscheinlich auch einfach raus, weil die Wahrheit auch rausgeschrien wird in diesem Moment. Und dann verbietet ihn Jesus ja zu sagen, wer er ist. Also das haben wir häufiger, dass die, du sind Dämonen wahrscheinlich auch nicht Garant für Selbstbeherrschung oder sowas. Vielleicht kommt das da alles zusammen. So, ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Annette fragt, wenn Jesus Dämonen austreibt, wo gehen sie hin? Kann er sie vernichten? Das ist eine coole Frage. Es gibt noch die Austreibungserzählung mit den Schweinen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist der große Schrecken aller Vegetarier. Oh, Vorsicht, Gunnar. Da ist es so, dass Jesus Dämonen austreibt. Aus einem Menschen, der von mehreren besessen ist. Und die bitten ihn, in eine Schweineherde hineinzufahren, heißt es. Und das erlaubt Jesus ihnen. Und dann drehen die Schweine komplett durch und stürzen sich an die Klippe hinunter, also sterben. Die Dämonen, die sind dann aus dieser Person erstmal raus. Es gibt eine Bibelstelle, ich weiß jetzt aber gerade nicht, wo die steht, wo es heißt, dass die wiederkommen können, sozusagen. Bin ich jetzt aber gerade, nee, weiß ich jetzt gerade nicht, die Stelle dazu. Gilt aber trotzdem wieder das, was ich vorhin gesagt habe, das hier ist eine besondere Zeit. Also es gibt das heute, aber vielleicht kann ich dir die Frage anschließen hier, die habe ich nämlich eben schon gelesen im Chat. Wie fängt man sich einen negativen, also einen Geist, einen Dämon ein? Hab mal gehört, durch Karten legen, Wahrsagerei, reicht schon Musik oder Horrorfilme? Wenn ich zum Beispiel davor bete, kann ich mich dann schützen. Wenn ich, also quasi beten und dann den Horrorfilm gucken. Mir war jetzt ein Vergleich eingefallen, aber ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich sag den nicht. Das ist wie so ein geistliches Kondom, jetzt habe ich es gesagt. Ist natürlich die Frage, wenn du weißt, dass ein Horrorfilm für dich nicht gut ist, willst du dann beten, um ihn dann zu gucken? Das wäre die Frage, die ich mir stattdessen stellen würde, statt mir die Frage zu stellen, kann ich jetzt auch einfach schnell beten und dann gucke ich Conjuring oder so, keine Ahnung. Oder Exorzist. Ich glaube nicht, dass, also, ich glaube nicht, dass ich, wenn ich einen Horrorfilm gucke, in dem ein Dämon vorkommt, dass dieser Dämon dann auf mich überspringt. Also ein Film ist ein Film, so. Und andererseits ist es aber genauso, je mehr wir uns mit Dingen beschäftigen, umso mehr öffnen wir uns auch dafür. Positiv wie negativ. Ja, deshalb sage ich ja auch ständig als Tipp, wenn du im Glauben wachsen willst, bete, lies in der Bibel, hab Gemeinschaft mit Christen. Warum? Weil du Gott dadurch besser kennenlernst, weil du dich besser kennenlernst und weil du dich mehr für Gott öffnen kannst dadurch. Andersrum, will ich jetzt kein Gesetz draus machen, aber andersrum ist es auch so, je mehr du dich mit dem Negativen, mit dem Bösen beschäftigst, umso offener wirst du ein Stück weit auch dafür. Aber es ist kein Automatismus. Ich glaube nicht, dass du ein bestimmtes Lied hörst und dann kommt der Dämon. Oder dass du einen bestimmten Film guckst und dann kommt der Dämon. Genau. Du hattest dann eben noch das Thema Wahrsager an Karten legen. Da wäre ich deutlich vorsichtiger. Also da, wenn mich Leute das fragen, sage ich immer, lass da auf jeden Fall die Finger von. Wenn jemand sagt, oh, ich möchte einen Horrorfilm gucken, sage ich ja, tu's. So, also das ist jetzt nicht, also wenn du damit klarkommst, was du da siehst. So. Weil es am Ende des Tages ein Film. Bei Kartenlegen oder Tarot oder Wahrsagerei oder solchen Geschichten, das ist mehr als ein Schauspiel quasi. Also da versuchen Leute mit der unsichtbaren Welt Kontakt aufzunehmen. Und da öffnet man sich nochmal anders für Dinge. Also da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Gucken wir mal weiter. Xara fragt, stammen Dämonen vom Teufel? Biblisch gesehen oder theologisch gesehen, also man nennt das Dämonologie. Das ist sozusagen die Lehre von den Dämonen, nicht im Sinne von Lehre von Gott, also das ist nicht Satanismus, sondern das ist, wenn man sich theologisch Gedanken darüber macht, was sagt die Bibel denn insgesamt über Teufel und Dämonen? So. Und da kommen wir zu der Geschichte vom gefallenen Engel. Also ne, Satan, / Luzifer, der gefallene Engel. Jesus sagt das in Lukas einmal und wir haben das an ein, zwei anderen Stellen noch. Ich sah den Satan wie einen Lichtblitz, wie einen Stern vom Himmel fallen. Und daraus ist in der Theologie diese Lehre geworden vom sozusagen Aufstand der Engel. Dass Luzifer als ein höherer Engel sozusagen, vor der Schöpfung der Welt sind wir jetzt, ja, dass der vor der Schöpfung der Welt sozusagen mehr wie Gott sein wollte, der war unzufrieden, der wollte mehr und hat einen Aufstand geprobt mit ein paar anderen Engeln zusammen. Und die sind dann sozusagen Teufel und Dämonen geworden, als Gott die aus dem Himmel geschmissen hat. In ganz kurz und komplett unzureichend eigentlich, wenn man bedenkt, wie groß das Thema ist. Aber es ist schon kurz nach 8. So. Petra fragt, sind mit Dämonen auch das Böse in einem Menschen gemeint? Ja und nein. Also wir lesen in der Bibel davon, dass wir zum Beispiel, das ist die Geschichte der besessene Gerasena, das mit den Schweinen von vorhin, ne? Da lesen wir zum Beispiel, dass der außerhalb des Ortes in der Höhle wohnt, der auch angekettet ist. Warum? Weil der richtig wütend wird, weil der Leute angreift, weil der auf Leute losgeht. Andersrum warne ich immer davor, alles, was ich falsch mache, auf den Dämon zu schieben. Das wäre wäre eine Möglichkeit zu sagen, ich bin mal wieder wütend geworden, weil ich meine Gefühle, meine Emotionen nicht unter Kontrolle habe. Ich bin wieder wütend geworden, aber das war ja gar nicht ich. Das war der Dämon der Wut. Ich bin ja gar nicht geizig. Das ist der Dämon, der böse Geist des Geizes. Ich bin ja gar kein Lügner. Ich habe ja nur gerade, bin ich ja angegriffen vom Dämon der Lüge. So, es gibt so ein paar hypercharismatische Kreise, wo das gerne mal in so eine Richtung geht, aber da halte ich nicht so viel von. Das Böse, was wir tun, wie Paulus sagt, das, von dem ich weiß, dass es schlecht ist, das tue ich, und das, von dem ich weiß, dass es gut ist, das tue ich nicht. Also, ne, Römer 7. Das kommt aus unserer sündigen Natur. Also ich brauche keinen Dämon, um Mist zu bauen, mit anderen Worten. Das kriege ich auch so hin. So, ein Dämon wird es noch schlimmer machen in diesem Fall. Nadine fragt, was hältst du von dem Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus? Also, wenn die Bibel, ist ja ein Zweiteiler, ne? Altes und Neues Testament. Tun wir mal so, klammern wir Indiana Jones 2 aus, ja? Wenn das Alte Testament Jäger des verlorenen Schatzes ist und das Neue Testament der letzte Kreuzzug, also Indiana Jones 3, dann ist Mormon halt Königreich der Kristallschädel, ne? Also dieser schlechte Indy 4, den man eigentlich gar nicht dabei haben möchte, der auch streng genommen nicht dazu gehört. Also wenn du mich fragst, Indiana Jones, gibt es 3 Filme und über den sie gerade drehen, wollen wir gar nicht reden. Also ernsthaft. Das Buch Mormon ist ja das, wo die Mormonen sagen, das hat Joseph Smith von goldenen Platten, die ihm der Engel Moroni gegeben hat, oder so eine Brille zum Übersetzen irgendwie, hat er dann aufgeschrieben. Ist schon ein ziemlicher Humbug. Und bei den Mormonen selbst ist es ja quasi Teil 3 der Bibel dann, ne? Also wie so ein neues Testament. Was natürlich Quatsch ist. So, also ich halte vom Buch Mormon nicht viel und vom Untertitel ein weiterer Zeuge für Jesus Christus noch weniger. Frage, also die Dämonen sind gegen Jesus, oder? Ja, das ist wahr. Würden die Dämonen dann nur das Schlechteste für Jesus wollen und ihm auch seine Feinde noch mehr auf den Hals hetzen? Ja. Also die Dämonen, die wollen Schlechtes, ja. Weil die wissen, wenn Jesus am Kreuz den Tod, den Teufel besiegt, dann ist unser Machtbereich deutlich kleiner als vorher. Dann, ich zitiere einen meiner Lieblingspastorenfreunde, Markus Hübner, der immer sagt, das, was wir jetzt an Bösem erleben, das sind sozusagen an Teuflischem, das sind die Rückzugsgefechte eines Besiegten. Und das erahnen die Dämonen. Nico fragt, warum wird man eigentlich getauft und nicht gesalbt? Christ bedeutet doch gesalbt. Ja, Christ, also Christus, ne, der Gesalbte, der Messias, kommt ja daher, dass es alttestamentlich, dass Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden. So. Und man auf sozusagen den Gesalbten gewartet hat. Also auf den, der sie alle übersteigt. Und das ist in Jesus erfüllt. Wir werden getauft, weil Jesus in Matthäus 28 sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und auch so Sachen wie Römer 6. Also großes Taufkapitel ist Römer 6, ne? Also wenn du das mal liest, dann siehst du, dann kannst du lesen, warum die Taufe so entscheidend ist, warum das so wichtig ist. Ne? Also mit in den Tod getauft und mit in der Auferstehung sozusagen. Ah, guck mal hier. Peter hat die Bibelstelle vorhin, wo ich nicht wusste, hier mit aufpassen, Dämon kommt wieder. Lukas 11, 24, 25. Ich gucke einmal ganz schnell da rein. Ich kann das hier nebenbei aufmachen. Gib mir eine Sekunde. Vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du das rausgesucht hast oder weißt oder ich weiß es nicht. Also auf Schlag parat hattest. Das ist super. So, wir springen da einmal mal hin. Gib mir eine Sekunde. Kann man sehen? Ja. Genau, Lukas 11. Wenn ein böser Geist aus einem Menschen ausgetrieben wird, irrt er in öden Gegenden umher. Genau, das hatte ich im Kopf. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Findet er keins, entschließt er sich, ich will dorthin zurückkehren, wo ich hergekommen bin. Wenn er zurückkommt, seine frühe Wohnung sauber und aufgeräumt vorfindet, dann sucht er sich 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Zusammen ziehen sie den Menschen ein, der nur noch schlechter dran ist als vorher. Das ist die Stelle, die ich im Kopf hatte. Und das passt ja auch gut zu dem, was wir vorhin hatten, ne? Dass der Dämon, also nicht bei uns jetzt heute, aber in dem mit den Schweinen, Jesus fragt, kann ich bitte in die Schweine, ne? Weil die suchen sozusagen ein Zuhause. Also ein Dämon, der sucht einen Wirt, ein Zuhause quasi. Genau. Andreas, das habe ich auch gedacht, ne? Vielleicht machen wir mal ernsthaft eine Bible-Study zu Dämonen und dem Umfeld. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich habe ja mal so einen Zweiteiler über Engel gemacht und ich sollte, glaube ich, mal einen Zweiteiler über dann auch die Gegenseite machen. Das machen wir mal. Nicht nächste Woche und auch übernächste wahrscheinlich nicht, weil da möchte ich mich dann, das soll dann auch tatsächlich so 2 Wochen sein, aber dann möchte ich auch ungefähr alles gesagt haben dazu, weil dann kann man darauf zurückverweisen. Das ist nämlich das Praktische bei sowas. Deshalb muss ich da ein bisschen mehr lesen. Nadine stellt die Frage, was ist, wenn man Tarotkarten hat, die aber nur im Schrank liegen? Sollte man sie lieber entsorgen oder macht das keinen Unterschied, wenn man sie im Schrank liegen hat und nicht benutzt? Schmeißt die weg. Auch nicht verschenken oder sowas, dann hatte ja jemand anders, ne? Schmeißt die weg tatsächlich. Ja, also das ist mein Rat. Also tatsächlich, weil ich Freund vom Ausmisten bin und Dinge, die wir nicht brauchen, die verschenke ich normalerweise und denke, Mensch, was hier nur rumliegt, kann jemand anders wahrscheinlich gebrauchen. Jetzt bei den Tarotkarten würde ich eine Ausnahme machen. Schmeiß sie auch, also auch weg damit, aber schmeiß sie weg. Genau. Ja. Genau. Gucken wir mal weiter. Ich trinke noch einen Schluck. Kaffee wird langsam kalt sonst. Oh, es tut mir übrigens leid, kann man hier sehen, ich habe so ein neues Mikro, weil der Ton ist, glaube ich, besser dadurch tatsächlich, auch für so ein paar andere Sachen, aber ich trinke jetzt nah am Mikro und ich weiß, früher haben manche Leute gesagt, Alter, der Typ schlürft, tut mir leid, wenn das jetzt noch deutlicher ist dadurch. So trinkt man in Norddeutschland. Diana hat noch eine Frage, die würde ich tatsächlich mitnehmen in unsere, in die Dämonen-Bible-Study, die wir dann irgendwann mal machen. Weiß man selbst, wenn man von einem Dämon besessen ist? Biblisch ist es oft so, dass, ich habe jetzt nicht alles im Kopf, aber was ich jetzt gerade so überblicke, dass manchmal Freunde kommen und diese Person bringen oder die biblisch oft schon in so einem Stadium sind, dass eigentlich für alle klar ist, was da los ist. Beispiel, ne, der in der Höhle angekettet lebt. Warum? Weil deutlich war, der kann hier nicht bei uns bleiben. So. Also von daher würde ich das mitnehmen in unsere dann größere Runde zu dem Thema. Genau. Ich gucke jetzt nochmal so ein bisschen durch, was noch so allgemeinere Dinge sind. Schöne Frage von Birgit, die auch richtig oft dabei ist. Gott zum Gruß, so fangen die Fragen bei dir immer an. Hab deine Videos vermisst. Bin wieder da. Thema Heiliger Geist. Wie erlebst du den Heiligen Geist? Wenn man den Heiligen Geist stärker spürt als andere, ist man dann automatisch stärker im Glauben. Ich überlege, ob ich die Frage richtig verstehe. Also verstehe ich die im Sinne von, ich bin stärker im Glauben und deshalb spüre ich den Geist mehr? Oder wenn mehr Geist da ist, ist mein Glaube dann stärker? Also quasi Huhn oder Ei, verstehst du? Der Heilige Geist ist der, der uns für den Glauben öffnet, der uns immer wieder ausrüstet, der uns begleitet, der in uns Christen lebt. Ne? Also wenn vereinfacht erklärt, so Kinderkirchenlevel, aber wenn Gott, der Vater, Gott über uns ist, wenn Jesus Gott neben uns ist, dann ist der Heilige Geist Gott in uns. Nicht, weil wir was Göttliches in uns haben, also von Natur aus, sondern weil Jesus ihn schickt. Ne? Kann man ganz viel zum Beispiel in Abschiedsreden lesen, also Johannes 14 bis 17. Wer stark mit dem Heiligen Geist lebt, wer da offen für ist, erlebt den Glauben anders. Nur hat diese Frage natürlich auch so eine Erfahrungsdimension. Also ich glaube nicht, dass wenn jemand sagt, oh, Heiliger Geist, habe ich nicht gespürt, offensichtlich habe ich keinen Glauben. Glaube ich nicht, dass das automatisch so ist. Also nur weil du noch kein Wunder erlebt hast zum Beispiel, bedeutet das nicht, dass dein Glaube klein ist. Nur weil du vielleicht Dinge von anderen Christen hörst, die sagen, oh, ich bete in Zungen oder so, und du das nicht kannst, bedeutet das nicht, dass dein Glaube kleiner ist. Sondern es bedeutet einfach nur, dass Gott was anderes mit dir vorhat. Ja, Paulus selbst sagt, ich spreche lieber 5 Worte deutlich als 1000 in Zungen. Weil er eine andere Aufgabe hat. So, weil er umherzieht und Menschen von Jesus erzählt. Und das ist schwierig, wenn sie ihn dabei nicht verstehen würden. Von daher, natürlich, also eine Antwort auf die Frage, natürlich ist es so, dass der Heilige Geist aus dem Leben des Christen nicht wegzudenken ist. Und Phasen, wo das stärker spürbar ist, empfinden wir oft als Phasen des stärkeren Glaubens. Aber genauso ist der Glaube nicht weg, nur weil wir ihn nicht spüren. Das ist mir ganz wichtig, nochmal festzustellen, weil es gibt, wir waren vorhin beim Thema psychische Krankheiten, Angstzustände oder Depressionen oder sowas. Es gibt Leute, für die sind Gefühle einfach nicht so easy. Und da dann zu sagen, naja, wenn du es nicht spürst, dann glaubst du nicht, das ist falsch. Nicht, weil ich das gemein finde, sondern weil das auch biblisch nicht haltbar ist. So, Glaube ist nicht nur eine Gefühlssache. Das ist mehr als das. Glaube ist ein Vertrauen, Glaube ist eine Gewissheit. Glaube ist eine Art zu leben. Genau. Gucken wir nochmal weiter. Ich glaube, da kamen noch Fragen. Aber wir machen ein großes Aufräumen, Vanessa. Wir machen ein großes Aufräumen. Kurz aus dem Kontext. Aber wegen der Tarotkarten. Hab noch Runenkarten rumliegen. Auch wegschmeißen. Ich habe keine Ahnung, was Runenkarten sind. Ich weiß, was Runen sind, weil ich wohne hier ja im Norden vom Norden. Hier ist Wikingerland ganz viel. Also hier gibt es, ne? Du, wenn du hier durch die Stadt gehst, du siehst Leute, die tragen, wie im anderen eine Kette mit dem Kreuz tragen, die tragen diesen Torhammer. Und das ist nicht, weil die so viel Marvel geguckt haben, ja, sondern das ist, weil die, ich glaube nicht alle, aber ich habe letztens ein Gespräch gehabt, wo mir jemand erzählte, dass sie mit jemandem sich unterhalten hat, der wirklich überzeugt ist, dass es Thor gibt und Odin und dass der an diese Götter glaubt. Und ich dachte, Wahnsinn. Also ich selbst hatte das Gespräch nicht, sondern ich habe da mit jemandem mich unterhalten, der mir das erzählt hat, aber ich dachte, alter Schwede. Also der Runenkarten schmeiß weg, komm, hau raus. Ah, Tamara, schließen wir uns an, komm, Kurs in Wundern. Kurs in Wundern, wer das nicht weiß, das ist ein Buch, das ist ein riesig dicker Schinken, mit die Kameras an, das ist ein riesig dicker Schinken, der durch, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber so Channeling, Diktattheorie, Writing irgendwie entstanden ist. Das ist eine Frau, die behauptet, dieses Buch hat sie geschrieben, nicht weil sie sozusagen die Idee hatte und ein Buch geschrieben hat, sondern weil sie quasi ausgeknipst ist und ich weiß nicht, ob sie Gott sagt oder ob sie das Universum sagt oder was sie sagt, das weiß ich jetzt nicht. Aber sozusagen, das ist einfach nur durch sie durch. Das ist eine höhere Wahrheit. Wenn man jetzt fragt, Tamara, soll ich das einer Freundin schenken, die eh keine Bibel liest? Nee, schenk der Freundin eine Bibel, Tamara. Alter Schwede, das ist die Chance. Schenk ihr eine Bibel. Der Vogel fragt, warum sprach Gott meist durch Propheten zu den Menschen und nur selten direkt? Tut er dies, um den Glauben zu testen, in Anführungszeichen, indem er sich nicht direkt offenbart? Also der Prophet, das muss man damit sozusagen im Hinterkopf haben, Prophet im Alten Testament, das ist ein Amt, also ein Job. Ne? Gott beruft Propheten, die dann losziehen und das Volk im Normalfall wieder auf den richtigen Weg bringen soll, indem es das Volk erinnert und sagt, hier, Gott hat euch ja das gesagt. Also ein Volk ist, ein Prophet ist quasi so eine Art Reminder, ne? Wie eine Benachrichtigung auf dem Handy, nur für die Menschen damals nerviger und unbeliebter. Und auch heute, sind wir wieder beim ersten Korintherbrief, gibt es prophetische Eindrücke und sowas, aber dieses ganz klassische Prophetenamt wie im Alten Testament, das würde ich behaupten, gibt es so nicht mehr. Sondern wenn wir von Prophetie im Neuen Testament lesen, dann reden wir von prophetischen Eindrücken oder prophetischen Worten, also von situationsgebundenen Dingen, von einem für den anderen, meistens zur Ermutigung oder so. Na klar, jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber das prophetische Amt, da gibt es in der Theologie auch sozusagen Dinge drüber, dass man sagt, okay, aber das prophetische Amt der Kirche, das ist dann meist verstanden im Sinne von, dass die Kirche sich in weltpolitische Dinge einmischt. Und ich meine einmischen nicht negativ, aber dass man sagt, Beispiel Bewahrung der Schöpfung, da würde man sagen, das prophetische Amt der Kirche in diesem Bereich liegt darin, die Menschen immer wieder daran zu erinnern, hey, die Welt ist von Gott geschaffen, wir können mit der nicht umgehen, wie wir wollen. So. Das könnte man breiter, aber das ist streng genommen nicht das, was der Prophet im Alten Testament macht. Deshalb hinkt der Vergleich so ein bisschen manchmal. Heute haben wir natürlich den Vorteil, dass wir alle eine Bibel haben, theoretisch. Also außer die Freundin von Tamara, die jetzt noch eine geschenkt kriegt. Aber wir anderen, wir haben eine Bibel auf dem Handy, im Regal oder hoffentlich nicht nur im Regal, sondern tatsächlich zum Lesen. Und das ist sozusagen die jetzt erste Offenbarungsquelle Gottes für uns. Der Vogel, genau. Also das ist meine Antwort auf die Frage. Und ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat, den Glauben zu testen. Weil auch die Menschen damals, wenn der Prophet kam, haben ja nicht gesagt, oh ja, stimmt, jetzt hat er uns erwischt. So, manche haben das gesagt, manche haben auch gesagt, ey, du Vogel, geh mal wieder. Weil das wollen wir jetzt eh nicht hören. Also auch damals war es nicht automatisch so, oh, der Prophet kommt, ja gut, wir haben es verstanden. Sondern die Propheten, die mussten halt auch echt durch einiges durch, wenn man das mal liest. Das sind echt tragische Gestalten teilweise. Weil es denen nicht einfach ging bei dem Ganzen, was die sozusagen auszuhalten hatten, durch diese Berufung, die sie für ihr Leben hatten. Genau. Es ist jetzt 5:05 und wir wollen ja noch beten, ne? Das wollen wir nicht vergessen. Von daher würde ich mich voll freuen, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder dabei zu sein. Dann wieder Mittwoch, 19:30 Uhr, nächstes Stück Markus-Evangelium. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Du vielleicht auch. Kannst ja schon mal vorlesen. Also wir sind in Kapitel 3, Vers 12 hatten wir heute fertig. Wir machen diesmal bei 13 weiter. Und ich freue mich auf jeden Fall total. Wenn du Lust hast und gerade dieses Glaubensding, wo wir drüber gesprochen haben, ne, auf meiner Homepage gunnarengel.de oder pastorgunnar.de ist die gleiche Seite, da gibt es so einen Kurs, der geht 5 Tage. Neustart mit Gott heißt der. Wir hatten ja heute manchmal so ein paar Fragen, wo es darum geht, Leben mit dem Heiligen Geist oder wie funktioniert das eigentlich und so weiter und so weiter. Ist ein Kurs, den du gerne machen kannst, kostet nichts. Einfach kannst du dich anmelden mit einer E-Mail-Adresse. Und dann kriegst du 5 Tage lang jeden Tag so ein kleines Stück mehr sozusagen freigeschaltet und kannst dann, hast du so kleine Texte, kleine Videoimpulse und ein paar Fragen zum drüber nachdenken zum Thema Neustart mit Gott. Also herzliche Einladung. Dazu, ansonsten beten wir jetzt gemeinsam und genau, dann war das ein richtig schöner Abend. Also für mich auf jeden Fall, vielleicht für dich ja auch. Also wir beten. Gott, ich danke dir für das, was wir heute von dir lernen durften. Ich danke dir dafür, dass wir heute auch uns mit Themen beschäftigt haben, die gar nicht immer so einfach sind für uns. Mit dem Bösen, mit dem Dunklen. Und dass wir aber gehört haben, dass Jesus der ist, der heilt. Dass Jesus der ist, der Leben bringt, der Heilung bringt und dass er es ist, dem wir nachfolgen wollen. Wir haben heute schon so einen kleinen Ausblick gekriegt, dass es eben um mehr geht als das. Dass es nicht nur um unser körperliches und leibliches Wohl geht, auch, aber dass es um viel, viel mehr geht, dass es um unsere Seele geht, dass es um uns als ganzen Menschen geht, um als ganzes Geschöpf, als ganze Person möchte Jesus Herr in unserem Leben sein. Und ich bitte dich, dass du uns das immer wieder eröffnest, dass du uns immer wieder deinen Heiligen Geist schickst, der uns den Glauben immer näher bringt, der uns immer mehr zu Gott bringt und dass du uns auch immer mehr, zum Beispiel heute an diesen Abenden, dass du uns immer mehr zeigst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass überall in unserem Land und auch in anderen Ländern Menschen da sind, die mit dir unterwegs sind. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder zusammenführst, dass du uns immer wieder die Möglichkeit gibst, einander zu unterstützen und zu stärken. Und ich bete gerade in diesen Tagen vor allem auch für die Menschen, so wie wir es heute gehört haben, die leiden, die bedrückt sind, die unter Krankheiten leiden, die auch unter dem Bösen leiden. Wir beten mit den Worten, die Jesus selbst uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mit der Kamera haben wir vorhin angefangen, mit der hören wir auf. Also, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn du weiter neue Schritte im Glauben wagst. Und ich bin wirklich dankbar, dass du Teil von diesem ganzen kleinen Projekt bist, das wir hier gemeinsam machen. Also, pass auf dich auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal.